Tocqueville hegte keinerlei Sympathie für die Rebellen. Und doch kehrte er in seinen Gedanken immer wieder zu der Vorstellung zurück, der Aufstand sei durch die aufrichtige Überzeugung, dass die Gesellschaft auf Ungerechtigkeit beruhe, motiviert gewesen. Und stimmte das denn nicht auch? Schließlich schrieb Tocqueville später in einer Passage, die sich mit dem Scheitern des Sozialismus im Jahr 1848 befasst, er neige immer mehr zu der Meinung, dass die sogenannten notwendigen Einrichtungen häufig nur Einrichtungen sind, an die man sich gewöhnt hat. Victor Hugo war nach wie vor davon überzeugt, dass die Niederschlagung des Aufstands unerlässlich war, aber eine unterschwellige Sympathie für die besiegten Aufständischen nagte weiterhin an seinem Seelenfrieden. War es nicht möglich, so überlegte er in Les Misérables, die Wurzeln einer solchen Rebellion zu verstehen und sie zu respektieren, auch wenn man sie angreife? Seine ambivalente Haltung ging so weit, dass er sich politisch von der Partei der Ordnung ab und den Befürwortern einer demokratischen und sozialen Republik zuwandte. Die Nachrichten aus Paris stürzten George Sand, die sich auf ihr Anwesen in Nohant zurückgezogen hatte, in Verzweiflung. »Was soll ich dazu sagen?« schrieb sie an den Verleger Hetzel. »Die Zukunft sieht so düster aus, dass ich den großen Wunsch und das große Bedürfnis verspüre, mir das Hirn wegzupusten.« Doch selbst Sand, die während der Mai-Unruhen treu zu ihren linksrepublikanischen Freunden gehalten hatte, verlor allmählich den Glauben, sowohl an die Sache der Linken als auch an die der Französischen Republik. »Wir waren nicht bereit für die Republik«, schrieb sie an einen Freund. »Das Volk war nicht mit uns.« Und eine andere Freundin ließ sie wissen: »Ich glaube nicht an die Existenz einer Republik, die damit beginnt, dass sie ihre Proletarier umbringt.« Karl Marx hatte keine Zeit für das Melancholische einerseits, andererseits der Intellektuellen. Er sah in dem Blutvergießen der Junitage einen grandiosen Moment der Klärung. In einem Artikel, den er am 29. Juni für die Neue Rheinische Zeitung schrieb, zog er eine für ihn typische paradoxe Lehre aus der Gewalt in Paris. Ja, die Arbeiter seien erdrückt worden von der Übermacht. Aber die tiefere Realität sei, dass die Besiegten die Sieger besiegt hätten. Mit ihrem augenblicklichen Triumph über die Arbeiter, schrieb Marx, habe die altrepublikanische Partei genau die Revolution zerstört, die sie zu verteidigen vorgab, weil sie die Täuschungen und Einbildungen vom Februar vernichtet habe. Kein Wunder, dass die Nationalversammlung sich in einem Zustand des Stupors befinde. Ihre Mitglieder hätten endlich gemerkt, wie ihre Fragen und Antworten das Pariser Pflaster mit Blut tränken konnten. Sie hätten betäubt zugesehen, wie ihre Illusionen im Pulverdampf zerronnen seien. Markierten die Repressalien des Juni also das Ende der revolutionären Arbeiterbewegung? Sollten die Demokraten den politischen Kampf als inhaltlos, illusorisch, null aufgeben? Nur schwache, feige Gemüter, antwortete Marx, könnten eine solche Frage stellen. Die Kollisionen, welche aus den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft selbst hervorgehen, sie müssen durchkämpft, sie können nicht wegfantasiert werden. Die beste Staatsform ist die, worin die gesellschaftlichen Gegensätze nicht verwischt, nicht gewaltsam, also nur künstlich, also nur scheinbar gefesselt werden. Die beste Staatsform ist die, worin sie zum freien Kampf und damit zur Lösung kommen.